Ihr geliebten Menschen, mit der Taufe beginnt alles. Der Evangelist Markus erzählt die Taufe Jesu und er bettet sie ein zwischen dem Auftreten von Johannes dem Täufer. Das ist ein Prediger, wir haben es gehört, er steht am Jordan, er ruft zur Umkehr und Buße auf. Und der dann nachfolgenden Zeit für Jesus, die er in der Wüste verbringt, 40 Tage allein und den Versuchungen des Bösen ausgesetzt. Markus erzählt, als Johannes dann verhaftet wird, da tritt Jesus selbst in Erscheinung. Mit derselben Botschaft an die Menschen, die auch Johannes schon hatte. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht, an das Evangelium. Die Taufe steht am Anfang. Bevor Jesus sich aufmacht, um von Gott zu erzählen, Jünger zu berufen, mit Menschen zu sprechen, ihnen zu begegnen, sie zu heilen. Bevor das alles passiert, wird er selbst getauft. Er kann das selbst nicht tun. Das ist das Wesen der Taufe, dass ein anderer an mir etwas tut, was ich selbst nicht tun kann. Johannes tauft ihn im Jordan mit Wasser. Und Gott tauft ihn in gewisser Weise mit einer Liebeserklärung und seinem Segen. Markus beschreibt, der Himmel geht auf, und eine Stimme ertönt, eine Taube ist zu sehen und die Stimme sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich freue von ganzem Herzen. Dich habe ich erwählt, dir schenke ich meinen Geist, der Himmel über dir steht offen. Die Taufe steht am Anfang. Diese Grundaussage Gottes über dem Leben und der Person Jesu ist ja dann eine Grundlage für alles, was er tut und ist. Gott verspricht ihm, bei ihm zu sein und das zu segnen, was er tut. Er sagt Jesus zu, mit ihm zu gehen, auch durch die schweren Zeiten, und bei ihm, seinem geliebten Kind, zu bleiben, egal was passiert, ohne Vorbedingung. Das ist das Wesen der Taufe. Wenn wir einen Menschen taufen, auf diese Weise, wie ich es vorhin gezeigt habe, oder auch in anderen Kirchen anders, dann sagen wir einem Menschen zu, du bist Gottes geliebtes Kind, Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn, Gott freut sich an dir. An der Taufe wird besonders deutlich, wie Gott uns liebt, nämlich ohne Bedingungen. Wir werden ja nicht getauft, auch als Erwachsene und gläubige Menschen nicht, weil wir dann schon so ganz vorbildlich sind und ganz fromm und quasi als Ausweis dessen, was wir alle schon sind, können wir uns dann taufen lassen, sondern die Taufe ist der Anfang von allem. Gott sagt nämlich auch zu jedem einzelnen Menschen, also auch zu dir und mir, du bist mein geliebtes Kind und so wie du bist, habe ich dich lieb. Von, wie wir das in unserer Taufe ausdrücken, von Kopf bis Fuß, mit allem, was dazugehört. Nun haben es die anderen Kirchen, die Kinder taufen, bei denen die Eltern entscheiden und die Paten, dass ein Mensch diesen Weg gehen soll, haben es etwas einfacher, einem kleinen Kind zu sagen, so wie du bist, habe ich dich lieb. Und das ist ja bei Kindern eigentlich fast nicht möglich, sie nicht lieb zu haben, wenn sie so klein und niedlich sind. Bei uns Erwachsenen ist das ein bisschen anders. So die Aussage, Gott liebt dich von Kopf bis Fuß. Ich weiß nicht, wie es euch mit so einer Aussage geht, ob ihr das einfach so bejahen und annehmen könnt. Ich weiß nicht, wenn ihr heute Morgen mal im Spiegel geguckt habt, ob das so eine Person war, wo ihr sagtet, ja, das ist so rundum das Wunderbarste, was es gibt. Und wenn ich das sehe, kann ich gar nicht anders, um es einfach zu lieben. Da tun wir uns selbst manchmal etwas schwer damit. Und deshalb hat es Gott weise eingerichtet, dass es andere Menschen gibt, die uns lieben und uns wunderbar finden. Und wenn man von Gott gesegnet ist, dann hat man so einen Menschen, der einen so ansieht. Und der mit einem das auch durchhält, dass man verschiedene Facetten der Liebenswürdigkeit entwickelt. Aber wenn Gott uns sieht, dann kann er etwas, was selbst der verliebteste Mensch nicht kann, nämlich uns so sehen, dass er wirklich nur Liebe empfindet und alles, was da ist, annimmt und lieb hat. Die Taufe ist ein Ausdruck davon und deswegen ist es auch eine Herausforderung. Wir müssen nicht irgendwie werden, damit wir sozusagen würdig sind, getauft zu werden, sondern damit beginnt alles, dass ein Mensch weiß, ich bin so akzeptiert, ich bin so angenommen, so liebt mich Gott und so kann ich kommen, wie ich bin und der Weg kann beginnen. Uns selbst fällt das manchmal schwer. Und dass wir an uns selbst kritisieren, ist eigentlich eher Alltag. Oder wir sagen, wir optimieren uns. Und da geht es nicht nur um die Äußerlichkeiten. Das ist noch am einfachsten, dass wir vielleicht an unserer äußeren Erscheinung rummickeln oder uns irgendwie weniger gut finden als andere. Weitergehend ist ja, dass der ganze Mensch einer Bewertung und Beurteilung unterliegt. Fremder Bewertung und Beurteilung, aber auch der eigenen. Da kommt mir in den Sinn, was die anderen besser können oder besser wissen oder besser machen. Und dann die anderen sind halt die Perfekten und die Besseren und die anderen funktionieren besser. Es gibt bessere Mütter, bessere Kollegen, bessere Familien. Und wir glauben manchmal, wir müssten uns das verdienen, dass uns jemand liebt oder dass wir liebenswürdig oder liebenswert sind. Und dann fangen wir an, uns anzustrengen und manchmal verdrehen wir uns auch ganz damit, weil wir irgendwie doch beweisen müssten, dass es gut ist, dass es uns gibt. Und dann weist man innerlich vor den anderen und sich selbst, was man hat, was man leistet, was man kann. Also nicht nur mein Haus, mein Auto, mein Job, meine Familie, mein Erreichtes, sondern auch mein Gutsein, meine Gerechtigkeit, meine Art, die Welt besser zu machen. Wir Menschen denken oft und fühlen uns so, als müssten wir uns selbst erlösen. Also uns selber und die anderen und die ganze Welt. Also uns so verhalten und so sein, dass es gut wird. Und das ist ja unser Dilemma als Mensch. Der Mensch kann sich selbst nicht erlösen. Er kann nicht machen, dass es gut wird. Die Wahrheit über den Menschen ist, dass der Mensch schuldig wird an sich und an anderen. Durch sein Tun, durch sein Unterlassen, manchmal sogar durch sein bloßes Dasein. Er wird schuldig und er bleibt schuldig, sich selbst und den anderen. Seine Gerechtigkeit hat Grenzen, sein Vermögen zum Frieden hat Grenzen und auch seine Liebe hat Grenzen. Und es reicht nie aus. Es ist nie genug. Es ist nie genug für alle, für alles und für jede Situation. Der Mensch ist verwoben in schuldhafte Strukturen. Manches, was uns belastet, haben wir schon mitbekommen, da sind wir noch gar nicht geboren. Einfach weil wir von denen kommen, von denen wir halt kommen. Und der Mensch soll sich immer richtig verhalten. Und dennoch ist er verstrickt in, ich nenne es mal Teufelskreise, also so unauflösbare Dinge, die er gar nicht lösen kann. Oder er ist, Luther hat das mal als Bild sehr schön geprägt, er ist so verkrümmt in sich selbst. Das heißt, er dreht sich nur um sich selbst. Alles dreht sich um sich selbst, ihn selbst. Er muss alles selbst entscheiden. Er hat alles selbst zu verantworten und er ist für alles selbst der Maßstab. Es ist so, als wäre er sein eigener Gott. Der Mensch soll sich verwirklichen, er soll sich entfalten, er soll seinen freien Willen ausleben und gleichzeitig soll er gerecht sein gegenüber dem Mitmenschen und gegenüber seiner Umwelt. Und am Ende hinterlässt er das, was wir modern nur nennen, einen Fußabdruck. Das heißt, die Bilanz, du bist da gewesen und dies ist deine Bilanz. Das hast du verursacht. Das hast du verschuldet. Oder um dieses Dilemma mal biblisch auszudrücken, es ist so, wie Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom schreibt. Wenn er schreibt, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verursache ich. Das ist der Mensch. Nun kann man sagen, es ist eine sehr negative Sicht des Menschen. Ich glaube, es ist eine sehr objektive Sicht des Menschen. Und diesem Menschen, jedem von uns, sagt Gott zu, du bist mein geliebtes Kind. Samt dieser ganzen Verstrickungen und Verursachungen, aus denen du nicht rauskommst, aus denen deine Eltern nicht rauskamen, aus denen vielleicht deine Kinder nicht rauskamen, aus dem deine ganze Gesellschaft nicht herauskommt, mit all dem nehme ich dich an und ich habe dich lieb. Und das ist eine völlig andere Sicht auf den Menschen. Wenn das Erste ist, was man über einen Menschen sagen kann, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und deshalb sage ich das jedes Mal, weil ich das finde, man muss es wiederholen. Weil es muss nicht nur hier ankommen, sondern auch im Herzen. Wenn Gott uns so betrachtet, sieht er alles andere ja auch. Aber das Erste und Wichtigste ist, du bist mein geliebtes Kind. Er schaut dich und mich an und sagt, ich liebe dich, es ist gut, dass es dich gibt. Und ich wollte dich und ich will, dass dein Leben gelingt. Und ich weiß, dass du dich nicht erlösen kannst. Du kannst es nicht gut machen, darum mache ich es gut. Und das heißt nichts anderes als, du bist nicht dein eigener Gott, sondern ich bin der Herr, dein Gott. Und damit beginnt alles. Damit, dass Gott uns liebt und dass wir das annehmen können. Damit, dass er Jesus schickt, um uns zu erlösen von uns selbst, von der Schuld. Und damit, dass Gottes Geist in uns wohnen kommt und unser Leben verändert. Und all das machen ja nicht wir selbst, dadurch, dass wir jetzt das alles erkennen und das wollen, sondern das macht Gott. Das haben wir nicht in der Hand. Wir selbst aber müssen und können Ja sagen dazu. Und zwar frei und selbstbestimmt. Damit sind wir bei unserer Art Taufe zu verstehen. Wir glauben, dass nicht die Eltern für die Kinder und wir bestehen darauf nicht, dass der Staat für die Bürger und schon gar nicht, dass irgendwelche Zwänge oder Zugzwänge einen Menschen dazu bringen, sondern der Mensch selber muss Ja sagen. Ich selbst muss und kann zur Liebe Gottes Ja sagen. Ich darf die ausgestreckte Hand Jesu ergreifen, ich selbst. Und ich selbst darf mich öffnen und kann mich öffnen für die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Dieses Ich selbst, es ist eine große Würde, die der Mensch von Gott bekommt. Es ist meine Würde als Mensch, dass ich mich selbst als Kind Gottes sehen darf. Es ist meine Würde, dass ich ihm mich anvertrauen darf. Und es ist meine Würde, dass ich mich und die Welt nicht selbst erlösen muss, sondern sagen kann, du bist mein Herr und du machst es gut. Wenn ein Mensch das verstehen kann, auf eine Weise, die ihm entspricht, und wenn ein Mensch dann will, dass er getauft wird, dann taufen wir ihn. Und ich sage wir, weil natürlich nur einer mit im Taufbecken steht, aber im Grunde tauft nach unserem Verständnis die ganze Gemeinde. Die Gemeinde nimmt einen Menschen auf. Nur passen nicht alle mit rein, also macht es in der Regel der Pastor oder jemand, der das eben dann im Auftrag der Gemeinde macht. Mit der Taufe fängt alles an. Über diese Anfänge lade ich euch ein, in den nächsten Wochen ein bisschen nachzudenken. Manchmal ist es ja gut, wenn wir den eigenen Anfängen mal nachdenken. So wie man dem Anfang einer Liebesgeschichte nachdenkt und sich überlegt, was hat das eigentlich damals mal verursacht, dass wir zusammengefunden sind? Was war das? Das Erste, was mich so fasziniert hat. Warum habe ich gesagt, das will ich, dich will ich? Wie war das bei dir und dem Glauben? Wenn es da einen Anfang gibt und du erinnerst dich an ihn, wie war das? Warum hast du dich entschieden? Wie kam es dazu? War es richtig? War es der richtige Moment? Oder wie ging es dir damit? Also, wie war dein Weg bis jetzt? Aber wie kann er auch noch werden? Die Taufe macht ja nicht einmal etwas, was uns sozusagen Grund erneuert und dann laufen wir dann erlöst und heilig durch die Gegend, sondern es ist der Anfang. Und an die eine Entscheidung schließen sich viele, viele kleine Entscheidungen an. Also diese Entscheidung, ich will mit dir gehen, erneuern wir jeden Tag. Ins Taufbecken müssen wir nur einmal. Aber es ist der Anfang von einem Weg, der sich jeden Tag neu gestaltet. Für eine Taufe, wenn wir sie als etwas Selbstbestimmtes verstehen, wie wir es ja tun, gibt es übrigens kein korrektes Alter. Ich werde manchmal gefragt von so Kollegen, die die Kindertaufe praktizieren, wann ist es denn bei euch soweit mit der Taufe? Wann wird denn einer bei euch getauft? Und dann muss ich immer erklären, es gibt kein Alter. Also jetzt nicht so 14 wie bei der Konfirmation oder dann sage ich immer, die älteste Person, die ich getauft habe, war 80. Und das war eine super Taufe, weil da waren Kinder, Enkel und Urenkel dabei, alles Heiden. Und denen habe ich erklärt, was ich mit der Oma da mache. Und das fanden die ganz faszinierend, dass man mit 80 sagen kann, und jetzt will ich meinen Weg nochmal ganz anders machen und jetzt will ich mit Jesus gehen. Es gibt also keinen zu spät. Mit dem zu früh ist es ein bisschen schwierig. Also ein Mensch muss ja selber verstehen, worum es geht. Und selber begreifen, worum es geht. Muss dann jemand eine ganze theologische Grundausbildung machen? Nein. Ein Mensch muss verstehen, dass Jesus ihn liebt und dass er ihn erlösen will. Und dann kann man drüber schauen, ob ein Mensch, ob das passt mit der Taufe. Der eine Mensch erfährt es früh im Leben. Ich selbst bin auch sehr früh getauft. Das heißt, ich durfte noch nicht. Ich wurde noch so ein Jahr zurückgestellt, was mich sehr traurig gemacht hat, weil es hat mir keiner erklärt, warum. Aber dann war ich viele, viele Jahre das jüngste Gemeindemitglied und habe dann an so Sitzungen teilgenommen, die ich nicht verstanden habe. Und das war zum Teil sehr spannend. Also mancher erfährt es früh und kann es früh ergreifen und macht dann mit diesem Entschluss natürlich eine Entwicklung durch. Und ein anderer Mensch geht vielleicht ziemlich spät im Leben diesen Schritt. Es gibt da keine Norm. Es ist vor Gott immer der einzelne Mensch in seiner ganz speziellen Lebenssituation, mit seinem ganz besonderen Lebensweg und seiner eigenen Geschichte. Und wer wüsste das besser als wir hier in unserer Gemeinde, dass es ganz unterschiedliche Wege gibt und Geschichten gibt. Aber uns allen ist gleich, es geht immer um dich und um Gott. Es geht um das Allerwichtigste, um seine Zusage an dich. Du bist mein geliebtes Kind und an dir freue ich mich. Amen.